Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Und dazu begrüßt sie Sigrid Brinkmann. Wie witzig Kapitalismuskritik sein kann, zeigt Barbie Markowitsch mit ihrem comichaften Roman Mini-Horror. Sie hat dafür den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Belletristik gewonnen. Wir schauen uns Mini-Horror genauer an, ebenso wie die politisch-ästhetischen Schriften des Schweizers Christoph Geiser. Auf der Buchmesse haben bis gestern über 2000 Verlage ihre Programme präsentiert. Es gab wie gewohnt eine riesige Fülle an Veranstaltungen in der ganzen Stadt und keinen größeren Eklat. Unsere Kollegin Stefanie von Oppen ist aus Leipzig zurück. Mit ihr möchte ich die Messe bilanzieren. Der Auftakt war von Protesten gegen den Krieg in der Ukraine und den Krieg in Gaza bestimmt. Auch der Philosoph Omri Böhm bezog in seiner Dankesrede Stellung. Er hat den Preis zur europäischen Verständigung für sein Buch Radikal Universalismus erhalten. Trügt der Eindruck, dass die drängenden politischen Probleme nach dem Messeauftakt eher ausgeklammert wurden?
Na, der trügt nicht ganz. Also was das Thema Gaza-Israel, das in Omri Böhms Rede ja auch vorkam, angeht, habe ich die größeren Debatten auf der Messe tatsächlich vermisst. Es gab, soweit ich gesehen hatte, nur noch eine Veranstaltung im offiziellen Programm, in dem es um das Reden über Gaza und Israel ging. Aber wenn man das Thema radikaler Universalismus jenseits von Identität weiterfasst, und so ist es ja auch gemeint, dann kann man das in sehr vielen politischen Debatten beobachten, dass es vorkam. In denen ging es um Identitätspolitik, um Demokratie, um unsere Verantwortung, den Aufstieg der Rechten zu verhindern. Also ich würde schon sagen, dass es eine sehr politische Buchmesse war und ein ganz großer Schwerpunkt war tatsächlich die Ukraine, die wie so ein zweites Gastland daherkam.
Sind denn auch aus dem Nachbarland der Ukraine, aus Belarus, Autoren, Autorinnen angereist nach Leipzig?
Da gab es eine Veranstaltung, die ich verfolgt habe. Da waren mehrere Frauen auf dem Podium aus Belarus, die allerdings inzwischen im Exil leben. Also Marina Napruschkina und Olga Sparaga waren da. Und das war wirklich auch ein Gespräch, das mir tiefe Einblicke verschafft hat, weil es gezeigt hat, wie engagiert die von außen versuchen, immer noch Politik zu machen. Und sie haben gesprochen über diese unendlich vielen Gefangenen natürlich, aber auch um die vielen, die in Belarus geblieben sind, um eben diese Gefangenen zu unterstützen. Und sie sprachen auch über die heimliche Präsidentin, die ja in Vilnius gerade im Exil ist. Also das war auch ein Podium, bei dem ich gemerkt habe, die Frauen, die damals eben diese Revolution angeregt und getragen haben, die sind immer noch da und machen immer noch weiter und vernetzen sich. Die strahlen eine ungeheure Kraft aus.
Astrid Böhmisch ist als Nachfolgerin von Oliver Zille erst im Januar berufen worden. Da war das Programm für diese Messeausgabe ja schon weitgehend geplant. Wie hat sie sich während der 4 Messetage eingebracht?
Ja, schon bei der Eröffnungsveranstaltung habe ich eine Rede von ihr vermisst, muss ich sagen. Sie trat zwar einmal auf die Bühne, um eine Plakataktion zur Demokratie anzumoderieren, aber das war es dann auch. Es gab zwar eigentlich schon viel zu viele Reden bei dieser Eröffnungsveranstaltung, aber da hätte man doch eher auf eine andere verzichtet und dafür sie mal etwas näher kennengelernt, fand ich zumindest. Und sie trat dann nochmals bei verschiedenen anderen Veranstaltungen auf, zum Beispiel bei der Verleihung des Leipziger Buchpreises. Aber insgesamt blieb sie doch sehr blass. Ich bin also gespannt auf die nächste Messe, die dann ganz und gar unter ihrer Regie stattfindet.
Leipzig präsentiert sich ja immer als großes Lesefest, das auch dem populären Geschmack achtet und bedient. Vor Ständen, die Happy-End-Romane für ein jugendliches Publikum veröffentlichen, sollen sich lange Schlangen gebildet haben, was ja den Schluss nahelegt, dass sich mit Liebeskitsch gerade sehr viel Geld in der Buchbranche verdienen lässt. Haben Sie, Stefanie von Oppen, an den Ständen der Gastländer Niederlande und Flandern, die ja viele noch unbekannte Autoren nach Leipzig eingeladen haben, jüngere Messebesucher gesehen?
Ja, stimmt natürlich, dass in den Hallen mit Fantasy, Romance und Comicliteratur die ältere Generation so gut wie total abwesend war. Aber an Ständen wie dem des Gastlandes und des nicht ganz heimlichen Zweitgastlandes Ukraine mische sich zumindest altersmäßig auf jeden Fall doch auch etwas. Also es gab wirklich auch junge Leute, die ich da gesichtet habe. Zumal es ja unter diesen niederländischen und flämischen Autoren auch sehr viele junge Autoren gab.
Glauben Sie, dass die Niederlande und Flandern künftig dann ohne den Messerahmen als Literaturland sehr viel mehr Aufmerksamkeit bekommen?
Das fände ich auf jeden Fall absolut berechtigt. Und ich würde mich auch sehr freuen, muss ich sagen. Der Auftritt des Landes war wirklich ganz besonders schön und wahnsinnig sympathisch. Das lag nicht zuletzt auch an dem Kuratorinnen-Team, also die Leipziger Autorin Bettina Baltscheff und die niederländische Kulturmanagerin Margot Diekraf. Die beiden haben das wirklich so humorvoll und auf so eine unprätentiöse Weise moderiert. Ich hatte wirklich den Eindruck, dass sie sich sehr gut ergänzten und diese Doppelspitze sollte, finde ich, sogar Schule machen. Also gefiel mir viel besser als das Solo von Katja Gesser beim österreichischen Schwerpunkt im letzten Jahr. Und sie haben wirklich ein tolles, vielfältiges Programm auf die Beine gestellt, also vom Gedicht ChatGPT über Theaterstücke, Ausstellungen, Musikveranstaltungen. Aber im Mittelpunkt standen natürlich diese unendlich vielen wunderbaren Lesungen von 41 Autorinnen. Also Bekanntes, Conny Palmen war da, Jessica Durlacher oder Stefan Herdmanns. Aber es gab eben auch wirklich viele neue Autoren. Und ich war ganz überrascht, was man da so an Literatur erleben konnte.
Für Überraschung gesorgt hat auch die serbisch-österreichische Autorin Barbie Markovic. Sie hat den Belletristischen Buchpreis der Messe gewonnen. Wie haben Sie die Reaktionen auf die Auszeichnung für den Roman Mini-Horror wahrgenommen?
Sehr unterschiedlich, muss ich sagen. Also von geradezu Entsetzen bis hin zu, ja, der Preis ist ganz berechtigt und absolute Euphorie. Also da ging die Meinung extremst auseinander. Obwohl ich sagen muss, das ist eigentlich in jedem Jahr so, habe ich den Eindruck. Also ob das jetzt der Deutsche Buchpreis ist oder der Leipziger Buchpreis, eigentlich scheiden sich regelmäßig die Geister und es gibt meistens die einen, die sagen, totale Fehlbesetzung und die anderen, die einfach sich gar nicht fassen können vor Freude darüber, dass genau dieses Buch den Preis bekommen hat.
Überzeugt hat sie aber auch durch ihre Rede, glaube ich.
Die war wirklich besonders. Das hat sie, erzählte sie dann kurz vorher noch in irgendeinem Café aufgeschrieben, weil ihr dann doch schwante, es könnte ja sein, dass es mich trifft. Und die war wirklich ausgesprochen, selbstironisch und ja, total schräg. Also die endete im Prinzip damit, dass ihr der Preis wieder entzogen wird.
Soweit Stefanie von Oppen aus der Deutschlandradio Literaturredaktion. Der Preisjury gefiel es, dass die 1980 in Belgrad geborene Barbie Markovic hinreißend komisch und bitterernst von unserer Gegenwart erzählt und der Mensch im Spätkapitalismus dabei notgedrungen zur Witzfigur wird. Ismail Berazouan hat den experimentellen Roman, der mit seinem kindlich bunten Cover gut in ein Regal mit Diddelmäusen passen würde, näher betrachtet.
Zum Jahresanfang verlor Disney in den USA das Urheberrecht an Steamboat Willie. Eine Figur aus einem Cartoon von 1928, aus der sich die bekannte Mickey Mouse entwickelt hat. Die beiden unterscheidet zwar einiges, aber erkennbar ähnlich sind sie sich doch. Das gleiche gilt für die ProtagonistInnen in Mini-Horror von Barbie Markovic. Schon die Namen Minnie und Mickey klingen wie die des berühmten Disney-Paars, sind nur anders geschrieben. Und im Bonuskapitel des Buchs treten sie sogar mausartig gezeichnet in Erscheinung. Dabei führen sie eigentlich ein recht normales Leben in einem durchaus realistisch anmutenden Wien. Doch dort lauert, der Titel lässt es vermuten, so mancher Horror. Der beschränkt sich aber bei weitem nicht auf so Übernatürliches wie die menschenfressende Cousine, ein Monster im schlecht sitzenden Anzug oder eine feindselige Wohnung. Vielmehr geht er einher mit ganz weltlichem Grauen wie einem großstädtischen Wohnungsmarkt.
Zwei Stromkabel führen in ein von innen ausgeleuchtetes Zelt in der Mitte des Wohnzimmers. Drinnen sitzen Mickey und Minnie und durchforsten die Immobilienportale. Sie versuchen, leere, überteuerte Wohnungen mit schiefen Dächern oder seelenlosen Mitbenutzungsgärten zumindest in ihrer Fantasie bewohnbar zu machen. Während sie traurige Bestlagen und Albtraumausblicke, unbefristete Einzimmergefängnisse, sonnige Shitwohnungen mit Blick auf Neuroseninnenhöfe und großzügige Milliarden-Euro-Vergnügen anklicken, bis ihre Hirne schmerzen, kriechen fingerlange Würmer über den Parkettboden.
Der Titel von Mini-Horror ist programmatisch, denn die jeweiligen Horrorszenarien im Buch laden weniger zum Gruseln ein, als dass sie die Komik und Ironie des Beschriebenen zeigen. Die verschiedenen Geschichten und ihre Übertreibung alltäglicher Geschehnisse und Ängste sind höchstens unheimlich im Sinne Freuds. Zwar sind sie oberflächlich grotesk, aber dabei so lebensnah, dass es eigentlich die Vertrautheit und Wirklichkeitsnähe der Szenarien und Gedankengänge sind, die beunruhigend wirken. Ob nun eine Figur daran zweifelt, wirklich am Leben zu sein, oder die eigene Katze den psychischen Ruin ihres Besitzers plant. Die Absurdität der Umgebung, in der diesen Überlegungen nachgegangen wird, betont letztendlich die Elemente, mit denen sich Lesende identifizieren können. Die literarische Adaption der Ästhetik von Cartoon und Comic verstärkt diesen Effekt nur. Die wortwörtlich überzeichnete Handlung entfaltet die Themen und Ausgangssituationen der Kapitel ganz unbekümmert vom Schicksal der Figuren. Egal ob Minnie oder Mickey schlussendlich in die Fänge einer Gewürzsekte geraten oder von Doppelgängern ersetzt werden. Am Anfang der nächsten Geschichte sind die ProtagonistInnen unversehrt, nur vielleicht noch etwas angeschlagen vom Erlebten. Mitunter zeigt der Medienwechsel jedoch die pure Gewalt zeichentrickfilmartiger Handlung, wenn sie in mimetische Sprache überführt wird.
Sie radiert den Eyeliner aus und macht dabei einen Fehler. Schält sich einen Teil vom Auge und etwas Kopfhaut weg. Als ihr klar wird, dass sie sich verletzt hat und dass das nicht mehr rückgängig zu machen ist, gerät sie in eine Art Blutrausch. Minnie packt es nicht, dass das nicht mehr korrigiert werden kann. Schicht für Schicht nimmt sie alles ab, was sie kann. Blut läuft ihr die Wangen runter und Fleisch wird an mehreren Stellen sichtbar. Als sie aufhört, ist es zu spät. Das Gesicht ist nicht mehr herzeigbar. Sie ist ein Monster. Zumindest bis es heilt.
Das Buch ist weniger Roman als eine Sammlung von locker zusammenhängenden Episoden. Die Sprache, die Markowitsch dafür gefunden hat, ist präzise und schnell. Unkitschig und klar skizziert sie das Geschehen und gibt dem Beschriebenen genügend Raum, um zu wirken. Nur manchmal erlaubt sie sich den Spaß, bildliche Sprache wortwörtlich werden zu lassen. Als Minnie ihrem Freund Mickey erzählt, ihre Familie ziehe sie runter, hält er das für eine Metapher. Doch beim Besuch ihrer Verwandten wird Minnie von ihnen tatsächlich in eine Grube gezwungen. Immer wieder beweist Markowitsch ihr Gespür für die Abgründe, die hinter dem Alltag und der Normalität liegen. Themen wie Selbstoptimierung, familiäre Traumata oder den Wert von Arbeit durchleben ihre Figuren zwar in den schlimmsten Formen, aber mit großer Empathie für ihre Unzulänglichkeiten. Bei aller Ausweglosigkeit versuchen sie ja trotzdem gute Menschen oder Mäuse zu sein. Und gehen dabei auch mal in der kafkaesken Komplexität eines kapitalistischen Großkonzerns verloren.
Minnie und Mickey versuchen später mehr zu erfahren, indem sie zu IKEA gehen und direkt fragen. Der Mitarbeiter sagt, ich verstehe Ihre Frustration, aber ich weiß nicht, warum die Lieferung nicht geklappt hat. Diese Firma ist zu groß. Niemand weiß genau, wie sie funktioniert. Mickey, Minnie und der Mitarbeiter am Service Desk legen sich dann ins Zeug und verbringen so viel Zeit mit diesem Problem, dass sich alle umarmen, als der Mitarbeiter aus dem Lager zurückkommt und sagt, jetzt haben wir die Antwort. Jetzt weiß ich, was passiert ist, warum die Platte nicht geliefert wurde. Warum? Fragt Mickey nach der Umarmung. Die Platte wurde gar nicht produziert, sagt der Mitarbeiter begeistert.
Und wer weiß, vielleicht hält ein Folgeband ja die Schrecken einer Messesituation bereit. Die Reaktion der Autorin auf die Zuerkennung des Preises der Leipziger Buchmesse deutete bereits in diese Richtung. Protagonistin Minnie führte durch die Dankesrede. Der Preis für Barbie Markowitsch ist jedenfalls höchst konsequent, stand doch diese Messe im Zeichen der neuen Genres aus der BookTok-Community. Der Comic-Roman Mini-Horror könnte kluges und stilsicheres Vorbild der kurzen und gewitzten Form werden.
Mini-Horror ist das sechste Buch der in Wien lebenden Autorin Barbie Markowitsch. Es ist im Residenzverlag erschienen, hat 186 Seiten und kostet 24 Euro. Bessere Zeiten, hier steht alles unter Denkmalschutz, wenn der Mann im Mond erwacht. Christopher Geisers Gedichtbände, Romane und Erzählungen haben wunderbar sprechende Titel. Entstanden ist sein Werk in Bern, dem Ort seiner Initiation als Homosexueller, und in Berlin, wo er sich Ende der 1980er Jahre niederließ, um der Enge seiner Heimat zu entfliehen. Der Sezession Verlag ehrt Christoph Geiser mit einer Werkausgabe und hat inzwischen den 12. Band mit politischen und ästhetischen Schriften vorgelegt. Angela Gutzeit über Geisers politische und ästhetische Schriften, denen er den Titel »Meine Dienstverweigerung« gegeben hat.
Wenn Christoph Geiser in einem 1995 im Vorwärts veröffentlichten Brief rückblickend auf die 70er Jahre von der Neurose Schweiz spricht, so mag man diese Distanznahme zunächst im Umfeld weiterer Schweizer Autoren sehen, die sich von den politischen Verhältnissen und literarischen Traditionen ihres Heimatlandes scharf abgrenzten. Zu nennen wären Friedrich Dürrenmatt, Adolf Muschk, Werner Schmiedli oder Ludwig Hohl. Dem Gefängnis entkommen, heißt es im Roman Bergfahrt des Letzteren. Dem steht Geiser in nichts nach, wenn er schreibt:
Ich plädiere für die Abschaffung der Schweiz als Wille oder Wahn, in Anführungsstrichen oder ohne. Ich möchte geistig Europäer sein und nicht als Europäer zum geistigen Schweizer werden.
Aber gleich in der Nachbarschaft dieses Beitrags im ersten Kapitel mit dem Titel »Politische Schriften« sind Texte zu finden, die Geisers eigene Schriftstellerexistenz im Licht einer ästhetischen Radikalisierung erscheinen lassen und die sich damit von den genannten Kollegen deutlich abhebt. Ist zunächst von der einstigen Kriegsdienstverweigerung die Rede, von der Verstrickung der Schweiz in die faschistische Nazi-Ideologie während des Zweiten Weltkrieges sowie von Solidaritätsreisen nach Vietnam als einstiger Parteikommunist, so wird dieses Engagement zunehmend überlagert von Geisers Passionsweg als Schwuler. Im 1994 veröffentlichten Artikel »Golgatha ist überall« blickt der abtrünnige Sohn aus dem Großbürgertum in geradezu religiöser Überhöhung und in drängenden, abgerissenen Sätzen auf seine sexuelle Initiation zurück, am sogenannten Ölberg in Bern.
Erwachene Gier nach Haut und eine Anregung peripherer Durchblutung, eine Reizung des Kreislaufs, eine Reizung der Sinne beim Anblick von Badehöschen von vorne und hinten, eine das Wochenende vorbereitende erotische Massage durch den naturgemäß prickelnden Wechsel von Hitze und Kälte.
Die nackte Haut, die Berührung, die Unterwerfung, die durchaus auch sadomasochistische Gewalt, der Schmerz, die sexuelle Begierde nach dem gleichgeschlechtlichen, vorzugsweise jungen Körpern, geht in Geisers Schriften eine obsessive Verbindung ein mit der Produktion von Literatur. Von einer Schreibmaschine-Papiermutation zum lebendigen Organismus, Orgasmus, ist an einer Stelle die Rede. Politisches, Privates, Ästhetisches, das ist bei Geiser nicht zu trennen, wie der stets sehr lesenswerte Schweizer Germanist Philipp Tyson in seinem klugen Nachwort schreibt. Und so sprechen Geisers politische Schriften und seine in diesem Band nachfolgenden ästhetischen Schriften, wie auch die Interviews und Reden im dritten und letzten Teil des Buches, einer Poetik der rückhaltlosen erotischen Aufladung, das Wort, die die eigene Auflösung nicht scheut, wie Tyson schreibt. Die Anstöße für diese Poetik fand Geiser in der bildenden Kunst. Ende der 60er Jahre sah sich der Autor mit Edvard Munchs Bildnis »Der Schrei«, dann in den 80er Jahren auf dem Höhepunkt der AIDS-Epidemie mit Caravaggios splitternacktem Amor konfrontiert. Nach seinen Romanen »Grünsee« und »Brachland«, die noch der Verarbeitung der Schweizer Herkunft gewidmet waren, nun dieses Erweckungserlebnis. Die Texte »Der stumme Schrei« von 1991, »Simple Neugier«, »Schmerzhafte Gier« von 1993 und »Die Angst vor den Wörtern« von 1998 bilden so auch gewissermaßen das Zentrum dieses Buches, das sich zu einer »Poetik des Schreis« bekennt.
Allein geblieben mit unberührbaren Bildern, dem Verlangen nach Berührung, der Sprache im Leeren, entdeckte ich die Geilheit der Wörter.
Hinzu tritt die Lektüre Georges Batailles, Michel Foucaults und, für Geiser ganz wichtig, Marquis de Sade. Von nun an gilt es für Geiser, kompromisslos der rhetorischen Erregung zu folgen. Eine absolutistische Maßlosigkeit des entgrenzten Verlangens gegen das bürgerliche Maß zu verwirklichen. Auch in letzter Konsequenz gegen sich selbst.
Und so wäre denn mein letztes Coming-out, das letzte Gefecht mit den Wörtern, der letzte Abschied von der Anständigkeit, der Versuch, einfach weiterzureden, noch mit durchgeschnittener Kehle.
Angefangen von seinen Coming-out-Romanen »Wüstenfahrt« 1984 und »Das geheime Fieber« 1987 hatte sich Christoph Geiser dieser Ästhetik des Begehrens immer weiter angenähert, was für ihn hieß:
»Für die Dekomposition des Subjekts plädiere ich, für die Kompostierung des Erzählers, die Auflösung des Sprechers, all seiner Figuren und Gegenstände in Sprachgesten, in Stimmlaute, in Schriftzeichen. Der Rest Müll.«
Ästhetisch im Kontext moderner und postmoderner Schreibweisen nichts, was den heutigen Lesern nicht vertraut wäre. Sehr berührend ist jedoch Geisers literarischer Kampf, das schwule Begehren der Definitionsmacht von Herrschaftssystemen zu entziehen.
Im Secession Verlag erscheint das Gesamtwerk von Christoph Geiser. Der 12. Band heißt Meine Dienstverweigerung. Er umfasst 724 Seiten und kostet 28 Euro. Und das war der Büchermarkt. Am Mikrofon verabschiedet sich Sigurd Brinkmann.